an eine gute Zukunft, Martinelli sagt.
Yeah, gotta see the gun is what you really.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bobby Benz und an meiner Seite habe ich
Mr. Burns.
Sie wissen Bescheid, wir haben einen wunderbaren Podcast für euch vorbereitet. Es werden unfassbar gute Themen, wie zum Beispiel den City-Sieg thematisiert. Wir vergleichen ein paar Sachen mit Lens. Wir schauen uns an, was sonst alles bei Arsenal los ist. Jetzt mit der Länderspielpause hat man Zeit, sich schöne Sachen hinsichtlich unserer Jungs besser durch den Kopf gehen zu lassen und darüber zu quatschen. Mein Freund, wir haben einen unfassbar wichtigen Sieg, der vor allem für die Mentalität der Jungs einen Riesenschritt nach vorne machen wird und die reifen lässt. Wie geht's dir mit diesem Sieg?
Also der Sieg ist auf jeden Fall phänomenal. Ich war ein bisschen zwiegespalten, vor allem am Anfang, wo dann auch die Aufstellung rauskam, das mit Saka alles. War so ein ganz komisches Gefühl. Davor natürlich die Niederlage bei Lens, was natürlich dann auch nochmal alles so, weiß nicht, verstärkt hat, das Gefühl so, dass man halt irgendwie nicht richtig vorbereitet ist gegen City. Und ja, dann war es halt einfach ganz anders, wie wir uns vorgestellt haben. Also wir haben phasenweise schon echt dominiert, würde ich sagen. Und City halt hat, glaube ich, 4 Torschüsse gehabt. Also die wenigsten seit, glaube ich, 2000, weiß nicht. Also ich glaube, für Pep seit, glaube ich, 2010 oder sowas. 2008
ja, seit 2010 haben die nicht mehr so wenig Schüsse auf das Tor gespielt. Und es war damals auch sage und schreibe gegen Arsenal.
Also das City-Team da so einzudämmen, das war schon echt richtig gut. Und dann einfach das Siegtor auch super gespielt. Also es war einfach ein perfekter Tag. Sowohl die Startaufstellung war so gut wie perfekt, die Einwechslungen waren perfekt. Und ja, das Siegtor auch, also mehr kann man da nicht erwarten. Und es war einfach wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Für den neutralen Zuschauer vielleicht nicht so geil, weil es halt, weiß ich nicht, es war halt einfach nicht so, wie wenn Liverpool gegen City so spielt, weißt du, so ein Hin und Her. Weil das waren halt, wir sind halt wie City quasi, mega taktisch und wir spielen halt denselben Fußball. Deswegen wird das halt meistens nicht so ein Torfestival oder sowas, sondern halt wirklich wie ein Schachspiel. Und das haben wir dann halt gesehen. Und da diesmal hatte Arteta auf jeden Fall ja die besseren Karten. Hat alles perfekt gekontert, was Pep ihm zugeworfen hat. Und ja, am Ende den Sieg geholt, der auch verdient ist auf jeden Fall. Und ja, City hatte zwar auch ein, zwei Chancen. Am Anfang vielleicht hätten die vielleicht ein Tor machen können von Ake die Chance. Aber ansonsten Saliba und Gabriel, so ein Hammer-Duo einfach.
Wahnsinn.
Also die beiden. Ja, Mittelfeld, Rice wieder mal dominiert. Ja, und vorne Jesus, Martinelli dann später. Also mega, mega guter Sieg. Hat mich richtig gefreut.
Also es war wirklich geisteskrank, was hier bei mir zu Hause vorgefallen ist. Ich habe, glaube ich, seit langem nicht so krass gejubelt wie bei diesem Tor in der 85. Minute von Martinelli. Meine Nachbarn sind Gott sei Dank korrekte Menschen und die haben selber ihre Probleme und ich höre die selber öfters mal streiten und dann können die sich auch mal mich geben. Es war, glaube ich, für alle diese befreiende, ich weiß nicht, als dieses Tor gefallen ist, war es für mich klar, okay, wir haben das in der Tasche. Weil es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber am Ende wollte es Arsenal einfach mehr. Ballbesitz, also statistisch war das ziemlich gleich. Also wir haben 12 Schüsse, glaube ich, gehabt und die haben 4 oder so gehabt und ein aufs Tor. Deswegen, also du hast es, genauso hätte ich es auch beschrieben. Es war auf jeden Fall ein Schachspiel, aber kein so ein, weißt du, so ein Anfängerding, so kein so ein kurzes Mal so ein Schäferzug, 4 Spielzüge
ja,
nach
das,
der Öffnung,
schon,
Servus, Schaule, Paule, sondern ein Geduldsspiel. Und man darf nicht vergessen, das ist immer noch City. Die haben vielleicht ihre Abgänge, aber die haben genauso ihre Zugänge. Die haben 100 Millionen Spieler auf der Bank und also brauchen wir gar nicht reden, das ist City. Die erste Halbzeit war auf jeden Fall ein bisschen uninspirierter. Es gab so 2 Aktionen, die auf jeden Fall Sorgen gemacht haben. Raya war sehr, sehr unsicher. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall noch eine Diskussion haben wegen ihm. Alvarez, dieses Fasstor. Und eben, wie du es gesagt hast, bei dem bei dem Aki-Ding, da ist er auch so komplett neben das Tor geflogen, so wie, keine Ahnung, wie so Looney Tunes auf der Bananenschale und Rice hat ihm einfach den Arsch gerettet.
Also erste Halbzeit war auf jeden Fall nicht überzeugend von ihm, so was das angeht.
Nee, das auf jeden Fall. Also alles, was mit Distribution zu tun hatte, war auch wirklich gar nicht gut. Da ist nichts angekommen vorne. Das wurde dann besser, auch als Havertz reingekommen ist. Da kommen wir auch noch später dazu, weil Havertz kann eben diese Bälle schön runterholen. Pause. Und hat die dann bei sich und kann die halten und alles. Aber dazu ein bisschen später mehr. Mir hat auf jeden Fall das nicht, er war sehr, sehr unsicher. Und das hast du dann auch unserem Team angemerkt, dass es unsicher wurde. Weil das ist leider so, wenn so eine Aktion, so eine Peter Cech-mäßige kommt, dann wirkt es sich auch auf das Team aus. Und du brauchst dann erstmal auch für dich selber als Torwart, um wieder runterzukommen. Und du brauchst auch als Team so ein bisschen so ein okay, jetzt geht's wieder, alles cool. Moment. Was sonst noch war, ja, Eddie gefällt mir zurzeit leider ehrlich nicht so. Ich weiß, der arbeitet, der hat den Elfer rausgeholt, der macht auch sein Ding, hat auch mal getroffen und so weiter und so fort. So, weißt du, was ich meine? Aber wir brauchen Leute, die über dem Standard hinausschießen. Nelly kommt rein, direkt Elektroschocker. So, direkt der Kaffer, Haft zu Befehl ist der. Weißt du, ich meine, so der hat direkt rein, du hast gemerkt, okay, da geht's rund. Und Eddie ist halt schon um einiges schwächer, was das angeht. Ich weiß nicht, das ist, man macht gerade alles Mögliche, dass das für ihn praktisch ist. Man haut Jesus auf den linken Flügel, auf den rechten Flügel. Klar, jetzt war es natürlich Saka-mäßig bedingt, dass er auf den rechten Flügel spielt. Aber die Sache, dass man ihn auf links macht, da hat er nichts zu suchen. Das funktioniert nicht. Und da wird alles gemacht, dass es halt für ihn gut ist. Und
es ist halt ganz komisch, weil du auch einfach auch einen Flügelspieler ja auf der Bank hast. Du musst ja nicht die beiden spielen lassen zusammen. Du hast ja Nelson auf der Bank, der das ja auch machen kann. Also der ist ja gelernter Flügelspieler. Und da verstehe ich nicht, warum man ihm halt quasi nicht die Chance gibt, wenn Saka dann fehlt. Das verstehe ich nicht. Jesus auf dem rechten Flügel ist auf jeden Fall viel besser als auf dem linken Flügel.
Ja.
Das haben wir auch gesehen im Spiel.
Auf jeden Fall.
Es hat besser funktioniert, aber es ist auf jeden Fall, also diese Kombination gefällt, glaube ich, keinem Arsenal-Fan zurzeit. Diese Jesus-Eddie-Kombination. Aber gut, ich meine, Arteta wird sich schon irgendwie seine Gedanken gemacht haben, warum er das macht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall davon nicht überzeugt. Aber mal schauen,
was in der Zukunft passiert. Ich finde auch, dass wir auf jeden Fall in diesem Bereich besser werden können. Aber da komme ich so ein bisschen mit Havertz. Ich glaube nämlich, dass er eigentlich, in der Zwischenzeit zumindest, glaube ich, dass er wirklich als Mädchen für alles so wie Aschenputtel geholt wurde. Was ich bei ihm nie ankreiden konnte, selbst wenn er mal Müll oder halt nicht so gute Spiele hatte und sich versteckt hat, ein bisschen schüchter war und so ein Kram, man konnte nie seine Ballbeherrschung ihm schlecht reden und wie er Bälle abschirmt, wie er den Ball bei direktem Spiel vom Torwart sicher macht und dann auch halten kann und auch verwerten zum nächsten Sprinter geben. Oder abtroppen lassen oder sonst was und von dort aus direkt im Mittelfeld oder sogar vorne das Spiel schnell machen. Da ist er wirklich top. Das hat man auch im ersten City-Spiel gesehen, das hat er top gemacht. Und ich glaube auch wirklich in der Zwischenzeit, dass Arteta ihn eigentlich als Option beziehungsweise als Chamäleon, aber trotzdem Main-Dings auf der Neuen wollte. So eben, dass wir dieses direkte Spiel öfters machen, weil eben sich auch das moderne Spiel wieder sich so hin entwickelt. Und Rice als 6er-8er-Hybrid, auf jeden Fall, dass er beides machen kann. Und Timber eben invertet links oder rechts Außenverteidiger. Also, dass er Sinchenko und eben von rechts das gleiche Spiel machen kann. Und diese Verletzung hat meiner Meinung nach alles kaputt gemacht. Deswegen haben wir auch dann unseren guten Partey auf rechts hinten gesehen, weil er dann trotzdem das Ding so ein bisschen versuchen wollte. Havertz musste gezwungenermaßen die 8 machen, wofür er bestimmt auch gedacht war. Nur nicht, dass er so krass ins kalte Wasser geworfen wird, sondern nach und nach eben die Rolle auch lernt und auch eben vorne sein Ding macht, weil er war ja auch überall, wo er war, hat er ja in mehreren Positionen agiert. Und ich glaube, da wollte auch Arteta anknüpfen, nur eben gewiefter die Sache angehen. Gut, jetzt ist halt Rice als Holding-6-Position perfekt gemeistert. Also, er war zu Recht wieder Man of the Match. Er war zu krass. Erste Halbzeit taktisch alles perfekt ausgeführt, was man wollte. Defensiv eine 1. Zweite Halbzeit, ja genau, das eine Ding gerettet. Zweite Halbzeit mit nach vorne, mehr Druck, gleichzeitig hinten aufgeräumt, förmlich aufgeräumt. Das ist eine komplette Augenweide, ihn, seine Position so wie ein Gemälde zu betrachten. Also das ist ja Wahnsinn. Und der Gameplan war einfach, das A und O des Gameplans war eine sichere Verteidigung. Weil das gibt dir Sicherheit. Und gegen City brauchst du Sicherheit. Du brauchst die mental, du brauchst die im Spiel, da darf nichts irgendwie... Da dürfen keine Fehler passieren, sowas wie gegen Fulham war das, glaube ich. So individuelle Fehler mussten von vornherein komplett ausgemerzt werden. Jorginho hat es diesmal sehr gut gemacht. Seine Pässe waren bei Weitem sicherer als wie zum Beispiel bei unserem Capitano.
Ja, wohl wahr.
Also Odegaard hat sehr viel geackert. Man hat gemerkt, dass er ein bisschen gebraucht hat. Er war off the ball, war der sehr, sehr gut. Hat sehr aktiv seine Sachen gemacht, hat gemerkt, hey, heute läuft es bei mir nicht so. Hat sehr viele unnötige Verluste zum falschen Zeitpunkt eben gehabt. Pässe waren sehr unsicher zum Teil, aber dafür hat er gekämpft wie eine Sau. Man kann dann auch nichts sagen, weil wenn du hustlest, wirst du belohnt. Zweite Halbzeit war viel, viel besser. So, und wie gesagt, A und O war eine sichere Verteidigung. Entspannt aufbauen, keine Hektik, sich nicht irgendwie so überschätzen mit den Sachen, was zum Beispiel auch letzte Saison so ein Problem war. Da haben wir gemerkt, dass wir manchmal das zu sehr wollten. Nicht, dass wir das mehr wollen, sondern zu sehr. Wir haben die gelockt, aber mit Bedacht. Das kann auch Raya zum Beispiel ganz gut, nur das war ein bisschen zu übertrieben vielleicht oder vielleicht für City ein bisschen die Rolle übertrieben auf jeden Fall. White war überragend, was der mit den Außen gemacht hat, was er wollte. Zinchenko, defensiv bockstark wieder. Count Doku hat sich vor ihm so sehr gefürchtet und die Seite dann gewechselt, nur dann auf White zu treffen, der ihn dann auch auseinandergenommen hat. Gabriel, bärenstark, war immer komplett da, hat links perfekt dann auch zugemacht, wo Zinchenko eben nicht war. Aber der Mann der Stunde war hinten. Ganz klar Saliba. Nichts durchgelassen. Haaland wieder bei null Chancen gelassen. Nichts hat er gemacht. Gar nichts. Die Saison war das beim Community-Spiel und jetzt auch. Die Saison hat Saliba sich noch nicht einmal austrippeln lassen. Wir haben schon gegen 3 Top-6-Teams gespielt, wohlgemerkt. Gerade mal 2 Fouls bisher. Haaland ist einmal, du erinnerst dich an die Szene bestimmt, gegen ihn am Mittelfeld, hat versucht zu sprinten.
Einfach und ihn quasi, abgeprallt.
Weißt du, er ist abgeprallt wie an einer Wand und lag dann da wie so ein kaputtes Huhn und ich habe mich kaputt gelacht. Und der Schiri hat das Gott sei Dank auch gesehen und es war geisteskrank.
Das ist unglaublich, was der Junge schon kann in dem Alter. Also jemand meinte mal wohl, dass er, ich habe das irgendwo gehört oder gelesen, dass er auf jeden Fall einer der Top 10 Innenverteidiger in der Premier League wird, all time. Und der hat auf jeden Fall gute Chancen.
Das ist ein interessanter Call. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall auch schon Diskussionen gesehen, ob er eventuell, ich finde, er braucht noch ein bisschen, weil Leute versuchen gerade auch Koscielny ein bisschen, die sind auch ein bisschen... Ja, die vergessen schneller. Also Koscielny hat wirklich sich geopfert für uns, sein Körper und sein alles. Der hat so viel gemacht, weil wir auch eben, wenn wir hoch gespielt haben, der musste so viel machen, das war geisteskrank. Also deswegen warten wir ab, aber wenn es so weitergeht, dann wird der unser bester Verteidiger der Emirates-Era und dann schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Also the sky is the limit so bei ihm, auf jeden Fall. Der hat nichts zugelassen. Haaland wieder bei null Chancen, wollte mich verarschen. Letztes Mal, dass wir zu null gegen City gewonnen haben, war daheim 2012. Torschütze damals, Mikel Arteta. 85. Minute, Martinelli circa auch in dem Bereich. So. Die Auswechslungen waren top. Die waren so gut. Und das Ding ist eben, da würde ich gerne kurz auf Lance zurückkommen. Ich finde, man braucht nicht unbedingt über Lance zu sprechen, weil wenn es passiert ist und man daraus gelernt hat, dann scheiß drauf. Das passt. Man macht Fehler. Wichtig ist nur, daraus zu lernen. So, wir haben die Auswechslungen haben eingeschlagen. Jesus war top. Ich will den nie wieder irgendwie alternativ woanders sehen. Rechter Flügel und zentral. Gerne. Aber nicht mehr, um irgendwie anderen Leuten das Spiel leichter zu machen, nur damit die dann hinterher Mittelmaß spielen oder schlecht. Körper diesmal hat er top eingesetzt, was gegen Lens massiv schlecht war. Da hat er nichts gegen die Verteidigung auszusetzen gehabt, obwohl er technisch brillant ist und wie wir sehen, auch gegen Guardiola, kein Problem. Und der ist halt massiv auch noch. Und er hat sich da, nichts nehmen lassen. Er hat gespielt, als ob die Miete fällig wäre. Es war unfassbar schön, ihn wieder so zu sehen. Man merkt, okay, die Verletzung hat er auf jeden Fall hinter sich gebracht. Und man kann da nur stolz drauf sein.
Man hat ihn auch so oft hinten gesehen, ne? Also das ist ja unglaublich, wie oft er nach hinten gearbeitet hat. Für einen Stürmer normalerweise ist das schon echt ungewöhnlich. Und das hat er so, so gut gemacht. Also so oft hinten ausgeholfen. Also
er ist einer der besten. Er ist einer der besten Neuner, wenn es ums Pressing geht. Da kann man mir sagen, was man will. Der Typ rennt, macht, ist wuselig, ist ekelhaft. Ich glaube, es ist richtig ekelhaft, gegen ihn zu spielen. Weil er ist vielleicht nicht der Kleinste, aber er hat halt diesen Stand, der wirklich schwer umzukicken ist. Mhm. Und das ist brutal bei ihm. Also seine Balance ist unfassbar gut. Also am Tor zum Beispiel waren alle Auswechselspieler beteiligt. Von Party.
Das hat mich so gefreut, ne?
Tommy, dann Havertz abgelegt, badabum, badabang, Martinelli. Und Martinelli sollte eigentlich nicht mal spielen. Die haben ihm alle gesagt, mein Freund, es wird nicht klappen bis daher. Und er hat gesagt, doch, bis City bin ich fit. Immer die ganze Zeit gesagt. Und alle haben ihm gesagt, hey, du musst sie erholen, du musst da, bla, 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 bla. Und dann hat Arteta ihm gesagt, alles klar, hock dich auf die Bank. Okay. Dann kam die Verletzung von Trossard, der auch keine so eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Ich habe am Anfang gedacht, okay, jetzt schon die Auswechslung und dann hinterher von der Verletzung gehört. Macht natürlich mehr Sinn, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen arg bitter gewesen. Aber er hat die Verletzung gesehen, er hat Martinelli angeschaut und hat ihm gesagt, okay, let's go, bist du da? Ich bin da. Und der war sofort da, er hat direkt eingeschlagen. Wir haben gesehen, wie sehr er uns gefehlt hat. Er ist ein Mann für die Top 6, für die Big Moments. Er braucht wo andere Lampenfieber bekommen und dann den Druck spüren, da blüht er förmlich auf. Er ist exakt dafür gemacht, das sind die Spieler, die für dieses Level gebraucht werden und da sein müssen. Er war sofort da. Sofort. Und ja, er hat sich dann auch dementsprechend belohnt. Er hat sich auf der linken Seite, hat er wieder zwei Leute ziehen können. In der Mitte war mehr frei. Tomiyasu konnte mehr nach vorne gehen, als Doku dann die Seiten gewechselt hat, weil er sich dann nicht um ihn so großartig kümmern musste. Und wir sehen, wir wurden belohnt. Es war einfach taktisch sackegeil, was wir da angestellt haben auch. Den einzigen Fehler, den wir hoffentlich noch ausmerzen, von dem wir noch nicht wirklich so richtig gelernt haben, aber mal schauen, ist Bukayo Saka auch mal in Ruhe zu lassen, wenn er angeschlagen ist. Ein verletzter Körper ist weniger neue Verletzungen resistent. Das muss man verstehen. Und auch wenn er vielleicht unbedingt will, und vielleicht liegt es gar nicht an Arteta oder sonst wem, man muss ihm klar machen, Dicker, schau mal, chill 2 Wochen, sonst leidest du 3 Monate.
Auf jeden Fall, ja, ist halt so. Also so muss es auch mal sein. Und nochmal zu Martinelli. Also da hat man einfach gesehen, wie sehr uns so ein direkter Spieler fehlt, weil Martinelli ist einfach so direkt, der kriegt den Ball am Fuß und versucht direkt ins Dribbling zu gehen, direkt den Gegner irgendwie auszutanzen, irgendeine Aktion zu versuchen, das hat uns in den letzten Wochen so gefehlt und deswegen sind auch alle natürlich auch auf Saka gegangen, weil Saka dann quasi der Einzige war, der dann halt sowas Ähnliches machen kann. Und es war, also Martinelli kam rein, du hast direkt gesehen, der hatte Bock, der wollte einfach. Klar, man kann sagen, das Tor war Glück, aber gut, das Glück musst du da auch manchmal irgendwie erzwingen und das haben wir halt getan. Und das hat auch so in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt, dass wir einfach mal uns das Glück nicht erzwungen haben. Also wir sind dann immer auch ein bisschen rumgelaufen, hin und her gespielt und anstatt mal zu schießen einfach mal und gucken, was passiert, haben wir wieder nach hinten gespielt. Und das macht Martinelli halt einfach nicht. Der geht einfach das Risiko und wenn es passiert, dann passiert's. Und das haben wir dann gesehen. Und Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, der ruht sich jetzt nochmal schön aus, damit er gegen Chelsea dann auf jeden Fall fit ist auch. Und Saka, ja, ich hoffe auch, dass er dann auf jeden Fall zum Chelsea-Spiel wieder fit sein wird, weil der wird uns auf jeden Fall, also wir brauchen ihn auf jeden Fall so. Und klar, ein, zwei Spiele kann er mal ruhig fehlen, wenn auch ein paar mehr. Aber gut, zu den wichtigen Spielen sollte er auf jeden Fall da sein und da muss Arteta auf jeden Fall auch ein bisschen an seinen, ich weiß nicht, ob man das Man-Management nennen kann. Aber ja, da muss er auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen, dass er dann halt Saka auch die nötigen Pausen gibt. Weil ich meine, der Kader gibt das her in der Offensive, dass du halt den mal rausnehmen kannst früher, dann, weiß ich nicht, Nelson bringen kannst, Trossard bringen kannst. Optionen sind auf jeden Fall da, deswegen, die sollte Arteta auf jeden Fall nutzen, wenn wir eine erfolgreiche Saison haben wollen.
Absolut. Ich hoffe, dass es, ja, wir haben ja jetzt die Länderspielpause und da sind auch einige Spieler, die nicht mit der Nationalmannschaft mitreisen werden, unter anderem Bukayo Saka. Ich glaube, der bleibt jetzt auf jeden Fall in London, weil die hatten jetzt noch mit ihm geredet gehabt oder zumindest Southgate wollte, dass man ihn mitnimmt und eben schaut, ob es vielleicht doch klappt, dass er wenigstens das zweite Spiel mitspielt. Beim besten Willen, das sind zwei Spiele, die man ihn mitnimmt. Eins davor wäre ein Freundschaftsspiel. Wegen einem verfluchten Freundschaftsspiel will man einfach die Gesundheit von einem Spieler, der wirklich gemolken wird wie eine Kuh, irgendwie riskieren. Hör mal auf jetzt. Hast du nicht genügend Leute? Reicht nicht den Graylischen Foden und wie sie alle heißen? Reicht doch. Mach doch mit denen. Ah, stimmt. Bukayo ist viel besser. Verstehe ich. Aber geht nicht. Mach auch mal. So. Soviel ich weiß, Martinelli wird auf jeden Fall da bleiben. Trossard muss auch seine Verletzung auskurieren. Und Saliba hat mit einer Zehenverletzung gespielt. Nochmal. Saliba hat dieses Spiel verletzt gespielt gegen den vermeintlich besten Stürmer der Welt. Falls ihr es immer noch nicht verstanden habt, spult nochmal 10 Sekunden zurück, dann sage ich das Gleiche nochmal. Falls ihr jetzt wieder da seid an dem Zeitpunkt und es immer noch nicht verstanden habt, spult nochmal 15 Sekunden zurück und hört das Ding nochmal an. Aber Saliba hat mit einer Verletzung Haaland einfach auseinandergenommen und hat gespielt. Was ein Mann! Wollt ihr mich verarschen? Wie kann man den nicht irgendwie raten? Das sind Leute, die haben gemeint, dass er bei Bayern vierter Innenverteidiger wäre oder keine Ahnung, ich weiß schon, Upamecano und De Ligt und was weiß ich was dafür Pfosten spielen, Alter, wollt ihr mich verarschen? Saliba steckt die sowas von dermaßen weg, das muss man auch mal sagen. Der PR bei Arsenal ist so schlecht, weil sonst würde die ganze Welt sehen, was das für ein brutales Spieler ist und er hat einfach nochmal verlängert.
Armassive. Das verstehen die Leute einfach nicht, die dann halt auch einfach keine Premier League gucken. Also, wenn du den nicht jeden Sonntag oder jeden Samstag spielen siehst, dann wirst du auch nicht wissen, wie gut der wirklich ist. So, wenn du nur die Highlights siehst, okay, dann denkst du, ja, okay, ist ein ganz guter Innenverteidiger. Aber wir sehen ja wirklich immer 90 Minuten lang, was der bringt. Und wenn er mal nicht da ist, dann bricht gefühlt hinten die Hütte zusammen. Also, ich weiß auch nicht, was Leute da sehen. Das Einzige, was mich wohl ein bisschen nervt, ist, zu der Länderspielpause, dass Pate jetzt doch auch, also er ist zwar fit, aber dass er jetzt doch mitfährt. Und das hätte ich mir gewünscht, dass er dann eigentlich nicht mitfährt. Gut, ich meine, er ist Kapitän, aber also ich hätte eigentlich schon gehofft, dass er dann irgendwie nicht mitfährt. Aber gut, ich hoffe einfach, dass er nicht spielt oder sehr wenig spielt, weil wir brauchen auf jeden Fall fit. Und diese Kombination Rice und Partey wird auf jeden Fall eine kranke Kombination sein. Und da mal durchzukommen und danach dahinter die Abwehr. Ja, viel Spaß dabei.
Ja, auf jeden Fall. Über was wir auch noch reden könnten, was immer mehr ein Problem in der ganzen Liga ist und in der Zwischenzeit jeden angeht, ist die Schiri-Katastrophe. Der Herr Oliver hat wirklich ein bestialisch schlechtes Spiel gemacht. Also Pep hat dann, ich weiß nicht, ob er das ironisch gemeint hat oder meinte, er muss irgendwas kommentieren, aber er meinte, dass er im Nachteil gewesen wäre. Mein Freund, Kovacic hätte die zweite Halbzeit nicht mal mehr im Trainingsanzug sehen dürfen. das war eine glatte Rot. Das ist nach Regelwerk. Also, keine Ahnung, irgendwer hat das gepostet mit Regelwerkbeschreibung. Es war eine klare rote Karte. So. Wie hieß er? Mike Dean war bei Sky neulich, als das mit Liverpool war, was auch eine Katastrophe war. Und hat dort tatsächlich behauptet, ja, Rules are Rules, also dass man das nicht mehr zurückpfeifen kann und dann nochmal starten kann oder irgendwelche Sachen. Ja, Freunde, Rules are Rules. Wo war denn hier die Regeleinhaltung? VAR, was gibt's da irgendwie zu diskutieren? Kovacic hätte sofort vom Platz gehen müssen. Und spätestens nach dem Foul gegen Rice wäre Tschüssinger-Chausen auf jeden Fall bis zuerst mal draußen. Ha, hat sich gereimt und ist so. Das geht nicht, dass der immer noch auf dem Platz stand nach den beiden Fouls. Vielleicht wäre das zweite nicht mal so das Allerschlimmste gewesen. Aber nachdem man das erst so gemacht hat und du keine 5 Minuten verstreichen hast lassen, da muss man direkt, der muss unter die Dusche, fertig aus. Witzigerweise hat der vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder sowas in den Emiraten ein Spiel gepfiffen und sein Geldgeber für diese Spiele ist der Scheich, beziehungsweise die Leute, die auch City bezahlen.
Ja, war ein Zufall.
Böse Zungen behaupten, es wäre kein Zufall, dass dementsprechend gepfiffen worden ist. Aber ja, das kann aber nicht sein. Also es kann auch so nicht sein, dass er in einer anderen Liga pfeift und dann auch noch Geld bekommt von jemandem, der involviert ist in der Premier League. Das geht nicht. Das kann beim besten Willen. Es geht nicht, dass City jeden verfluchten Schlupfwinkel juristisch umgeht mit solchen Sachen. Das geht einfach nicht. Irgendwo muss dann auch gesagt werden, okay, wir machen jetzt hier Stopp, halt mal jetzt kurz deine Schnauze. Und dann zieht man Punkte ab und lässt dann erstmal die Punkte so und dann schaut man. So wie bei Juve. Einfach nur, damit die auch ein bisschen penetriert werden.
Ich check's einfach nicht.
Wie gesagt, es ist jetzt auch viele Fans und große Accounts wehren sich gerade. Und sogar, du siehst von Manchester United Fans, die sich für Arsenal einsetzen bei dieser Aktion. So weit ist es gekommen.
Es ist ja so weit generell ist ein Problem, ne? Ist
unfassbar.
Ja jetzt nicht nur bei uns. Das ist so schlimm in letzter Zeit. Vor allem, klar, Regeln sind Regeln. Aber benutzt doch mal bitte deinen Menschenverstand. Also manche Sachen, die da passiert sind in den letzten Wochen und Tagen, da brauchst du keine Regeln, da weißt du einfach, ja, es ist rot, ja, es ist abseits, ja, es ist Handspiel, was auch immer. Also, was in den letzten Wochen passiert, das ist unfassbar. Und dann, dass unsere Schiedsrichter dann in den Emiraten pfeifen, kann ich auch nicht ganz verstehen. Also klar, die wollen alle natürlich mehr Geld haben, aber die Premier League wird das halt andersrum nicht machen, weil die Premier League auch irgendwo ein bisschen korrupt ist, so was das angeht. Die würden jetzt keine ausländischen Schiris holen, die dann bei uns pfeifen, weil das wäre auf jeden Fall mal bitter nötig.
Das wäre eine super Lösung. Das wäre zum Beispiel eine super Lösung.
Das werden die nicht machen, eben, weil die auch korrupt
nicht,
sind.
Genau, dass du eben nicht die Leute, die Manchester und Manchester um Liverpool und sonst was, da sind, keine Ahnung, 86% aller Schiris, die in der Premier League pfeifen, sind aus der Gegend. Und beim besten Willen, England ist fußballverrückt. Die sind alle irgendwie aufgewachsen mit einem Verein, die feiern. So. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwo muss man dann auch sagen, hey, wir müssen das schlauer regeln. Und diese Saison ist es wirklich massiv. Es liegt nicht an VAR, es liegt am Versagen der Schiris. Wenn irgendjemand von uns den Job so machen würde, wir wären raus. Wir wären nach dem ersten, zweiten, spätestens beim dritten Mal raus. Aber es ist ja wirklich wöchentlich und wöchentlich nicht so eine kleine Sache, wo man vielleicht, ah, fuck, ein Zentimeter, deswegen haben wir dann VAR doch nicht, oh, scheiße, sorry, wegen 2 Zentimeter. Nein, nein, es sind auch so Sachen wie das zweite Isaac oder das erste Isaac-Tor, ich weiß schon gar nicht mehr, welches es war, da hat er
ja, den einfach geschubst
nach vorne
hat.
Geschubst.
Was soll
der
das?
Hat den geschubst. Der hat den geschubst und dann konnte er den einfach ganz normal reinmachen. Der ist sowieso ein Tap-in-Merchant, der kann gar nichts. Aber dass man dann nicht mal eingreift, also weiß nicht, ich krieg davon Kopfschmerzen. Und wie gesagt, auch unsere gegnerischen Fans, also die gegnerischen Fans haben jetzt wirklich die Schnauze voll, so wie wir alle eigentlich.
Ja, weil es halt wirklich auch jeden betrifft, ne? Also es ist ja von oben bis unten, bei manchen mehr, bei manchen weniger, Bei manchen offensichtlicher, bei manchen nicht so offensichtlich. Aber das kann auf jeden Fall nicht so weitergehen, weil erstens, klar, VAR ist gar nicht so geil, weil es natürlich auch ein bisschen verzögert alles, ne? Aber gut, wenn am Ende die richtige Entscheidung da steht, dann wird keiner meckern. Dann wird einfach jeder sagen, okay, ist halt doof, wir haben jetzt 5 Minuten gewartet, aber gut, die richtige Entscheidung ist gefallen und da kann sich keiner beschweren, jeder hat's gesehen. Das sollte nämlich auch so eine Sache sein. Jeder sollte in diesem Stadion sehen, was der Schiedsrichter auch zu sehen bekommt.
Ja,
weil dann kann der Schiedsrichter,
die reden ja auch miteinander und so weiter.
Ja, weil dann kann der Schiedsrichter nämlich nicht betrügen oder sagen, ja, okay, ich sehe das so. Also klar, kann er schon sagen, aber da wird er sich zweimal überlegen, ob er jetzt sagt, okay, da ziehe ich jetzt keine Linie oder keine Ahnung, das ist keine rote Karte, wenn er mit offener Sohle da reingrätscht. Kannst du mir nicht sagen, dass es keine rote Karte ist? Oder wenn Onana jemanden einfach im Strafraum eine Faust gibt? So, also, wenn das jeder im Stadion sehen würde, dann würde die Entscheidung auf jeden Fall ganz anders ausfallen. Solange es nicht irgendwie, solange er sich nicht von den Fans beeinflussen lässt, sagen wir mal so. Klar, die Fans haben immer so ein Faktor.
Ja, das ist halt auch Heimvorteil. Deswegen, man hat auch wirklich aufgerufen, dass wenn Schiris Kacke machen, man soll immer laut sein, man soll sich nicht irgendwie unterkriegen lassen, man soll wirklich eine Atmosphäre schaffen, die zeigt, dass man hinter dem Team steht und immer für die da ist. Und das ist natürlich der vielbesagte Heimvorteil. Da muss ich aber auch sagen, ich fand unsere Fans erst so ab der, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, kurz vorm Tor vielleicht oder sowas, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr abgegangen. Ich hab durch den Fernseher das Gefühl gehabt, dass keine gute Stimmung da war. Ich habe mich dann auch informiert von Menschen, die im Stadion waren, dass es tatsächlich so war. Da werden zum Teil, du willst aufstehen und auch mitsingen und sonst was und dann sagen dir Leute, dass du dich hinsetzen sollst. Wollt ihr mich verarschen? Warum geht ihr dann dahin? Du willst dich unterhalten lassen. Dann geh ins Strip-Schuppen. Dann schau dir irgendwelche Mädels, Jungs, egal was du magst, schau dir das an, lass dich da unterhalten. Schau dir sowas an. Aber geh nicht ins fucking Emirates und unterstütz nicht dann deine Mannschaft. Und dann auch noch die anderen aufmerksam machen, hey, ich möchte hier auch ein Spiel sehen, bitte hock dich hin. Halt deine Schnauze. In dem Moment den aufschreiben und sagen, verpiss dich. Das sind eine Viertelmillion Leute, Red Member. Und die wünschen sich alle, oder zumindest die, die auch flugtechnisch leichter hinkommen, da eine Karte zu ergattern, ihre Seele rauszuschreien. Und dann sind dann irgendwelche Vögel, Sky hat es ja auch ab und zu gezeigt, da hast du gesehen, wie, keine Ahnung, es sind 3 Reihen, eine Reihe singt, der Rest, keine Ahnung, nagt an den Fingernägeln, der Rest bohrt sich in der Nase, macht gar nichts. Wollte mich verarschen, ja, das ist peinlich. Schlimm. Das ist peinlich. Letztes Jahr war das nicht so. Letztes Jahr hat man zeigen können, wer man ist. Das war nice. Da hat man gesehen, super Stimmung, dies, das. Auswärtsfans, 1. Dieses Jahr vielleicht sogar noch krasser als letztes Jahr. Und letztes Jahr war schon krass. Aber auswärts sind wir 1. Aber zu Hause, wie zum Teufel können wir zu Hause nicht noch krasser sein als der Rest? Weil wenn wir mal singen, wenn wir mal nach vorne preschen durch unsere Präsenz, vokal gesehen, dann geht einiges. Und vor allem, wenn dein Kapitän dir sagt und die Arme hochreißt und so quasi nahezu aufwiegelt, rumzuschreien und Action zu machen und sonst was, und dass du dann immer noch leise bist oder so nur so halbherzig. Was ist es dann? Wo sind wir denn hier? Ich dachte, es ist England. Ich dachte, ihr könnt singen, ihr kennt alle Chants und erfindet alle 3 Wochen irgendwas auf einem Bonnie Tyler-Song und was weiß ich was. Wo seid ihr denn da? Ich finde es tut mir echt leid, dass ich da jetzt so angreifend bin, aber das geht mir nicht in den Kopf.
Nee, es ist einfach schwach. Also vor allem, es wirkt leider Gottes gerade auch so, als wären jetzt nur Erfolgsfans da. So, die letzte Saison gesehen, klar, wir haben jetzt keine Titel geholt in den letzten Jahren, aber so, letzte Saison gesehen, okay, Arsenal ist cool, geiles Projekt, wird auf jeden Fall in nächster Zeit was. Jetzt bin ich mal Fan. So kommt das halt rüber, so die ganzen Leute, die da jetzt gerade sind und so tun, als, also, die dann einfach auch nicht so diese Passion einfach rüberbringen. Und das, also es ist halt so ein Problem, glaube ich, was viele Clubs auch haben. Aber ich glaube, diese Saison ist auf jeden Fall schon sehr extrem, vor allem mit diesen ganzen Änderungen, was das Ticketsystem angeht. Ganz schlimm. Also da bleiben viele echte Fans, sage ich jetzt mal, auf der Strecke liegen. Und das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Also der Club muss da auch irgendwas ändern. Und generell diese Regel, dass man sich da hinsetzen muss, ne? Also, ja gut, wenn du halt klein bist, ne, dann ist halt doof, hast halt Pech gehabt, aber.
Ja, dann steh doch auch auf.
Come on.
Steh doch auf. Steh doch einfach auf. Was ist mit dir? Steh auf. Wenn du kein Knieproblem hast oder sonst was, dann steh auf und spring, schrei, sing, keine Ahnung was. Ganz einfach.
Also in der Kreisliga stellst du dich auch nicht da außen hin und setzt dich da auf den Stuhl oder sowas. Da bist du ja auch voll dabei.
Ja, da muss man den deutschen Verein auch mal ein Lob aussprechen. Sowas wie Frankfurt, Dortmund, Köln hätte ich noch gesagt.
Die stehen alle gefühlt, krass. 90 Minuten.
Schalke hat auch krasse Fans und sonst was. Die stehen, die singen, keine Ahnung was. Ich weiß noch, als wir in Augsburg gegen Frankfurt haben die gespielt. Die Auswärtsfans haben 90 Minuten gesungen. Die ersten 10 Minuten Fußballmafia DFB und dann die restlichen 80 Minuten irgendwelche Frankfurt-Sachen einfach. Geil.
Das ist halt einfach krass. Also ich merke das ja auch selbst hier, so wenn Freunde erzählen, zum Beispiel Rot-Weiß Essen oder sowas, da oder MSV Duisburg, da die stehen auch 90 Minuten lang, stehen die da und freuen ihre Mannschaft an. Und dann siehst du dann in England so irgendwie versnobbt alle und setzen sich da hin und dann kommen irgendwelche Anweisungen von Stewardess oder von wem auch immer, dass man sich da hinsetzen muss. Ja, warum bin ich denn? Da hätte ich auch zu Hause gucken können. Also,
ja, vor allem, die sind ja eigentlich nicht mal so wirklich versnobbt. Also keine Ahnung, wenn du in Bars mit denen gehst, das sind alles coole Dudes, schreien rum, singen mit. Klar, natürlich, das ist auch nur ein Bruchteil von über 60.000, die da reingehen, die in eine Bar und sonst wie. Aber trotzdem, so, also jetzt mal nur so vom North London Derby, als ich dort war, neben mir links war ein Dude mit seinem Dad, was ich übel cool finde. Ich wünschte, ich hätte auch irgendwann mal einen Sohn, mit dem ich sowas machen kann. Ich fand das irgendwie voll schön. Keine Ahnung, da geht mir das Herz auf irgendwie bei sowas. Die waren cool. Der Papa war ein bisschen ruhiger. Der Junge, der war ein geiler Typ. Mit dem habe ich dann auch gejubelt und sowas. Der war nice, der war ein cooler Dude. Und der rechts von mir war so ein jüngerer Familienvater. Der ist mit seinem Kleinen da gewesen. Aber der war nur am Handy. Der war nur am fucking Handy, weil er die anderen Ergebnisse auch noch anschauen wollte. Und ich denke mir, Dicker, das ist doch jetzt voll irrelevant. Und der hat dann
vor allem zu dieser Zeit.
Genau, so, also, das ist gegen das jetzt irgendwie, Mann.
Wäre das jetzt irgendwie, also ich kann das verstehen, wenn er am Handy wäre, wenn das jetzt irgendwie der 37. Spiel? Spieltag
ja,
ist und es
komm,
um irgendwas geht.
Von mir aus.
Aber come on, du bist am Hallo? Du bist beim Derby dabei und guckst auf dein Handy, was gibt's denn gerade Geileres, als diese Atmosphäre da zu spüren?
Ich habe teils alleine mit dem Dude gesungen, einfach rumgeschrien und sonst was. Und dann ab und zu mal der Dude hinter mir, der war auch cool. Ich habe dem direkt gesagt, hey, ich habe mich umgedreht, weil ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, wegen Aufstehen, dass manchmal ein Problem sein kann. Ich habe mir gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Aber ich war dann so, okay, ich sag dem hinter mir, hey, Dude, schau mal, ich bin ein emotionaler Mensch, was Fußballspiele angeht. Ich bitte dich, mir das nachzusehen, falls ich dir die Sicht raube. Vielleicht stehst du auch auf, vielleicht singen wir zusammen und sonst was. So, und der war dann cool. Er so, hey, kein Problem, mach. Gib dir böse. Das ist alles gut. Ja. Und es war nice. Das war voll cool. Das war echt nice. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie du das Spiel sehen kannst und ruhig bleiben kannst. Vielleicht ist es meine ADHS-Brain, aber dafür habe ich irgendwie nicht so wirklich Verständnis oder zumindest werde ich dann sofort so sauer, dass mein Empathie-Gehirn-Abteilung dann streikt zu funktionieren, weil das ist so für mich, das geht mir nicht in den Kopf rein.
Ich glaube, für uns ist das vielleicht noch was anderes, weil wir halt nicht die Chance haben, das gefühlt jede Woche zu sehen oder sowas und ich glaube, da ist es für uns noch mal viel krasser als für die Leute, die das halt regelmäßiger sehen können.
Ja, aber es geht um so viel jetzt. North London Derby, wie kann man da nicht komplett hyped sein?
Ach, keine Ahnung.
Ich verstehe das nicht. Ich würde
vielleicht noch Anweisungen vom Club, ich weiß es nicht.
Nee, ganz im Gegenteil, Ne? Deswegen hat man doch auch, also auch der Ansagen-Dude, der sagt doch auch jedes Mal, hey, make some noise for bla 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 und was weiß ich was. Also die wollen das auch. Du siehst doch auch die Spieler, wie die Arme nach oben wedeln, damit die uns hören und sonst was. Also das ist, an dem soll es nicht liegen. Also ganz im Gegenteil. So.
Ja, da muss ich auf jeden
Fall. Deswegen hat man doch auch extra einen Platz für die Ashburton Army geholt. Und ja, und du siehst auch, dort, wo die Ashburton Army war, sind ganz, ganz viele, die einfach nur verschränkt mit den Armen die Spiele anschauen und weiß nicht, ich krieg da richtig. Ich kriege jetzt direkt graue Nasenhaare oder sowas, wenn ich hier darüber rede.
Oh Mann.
Ich habe auch in letzter Zeit ab und zu mal so einen Haaland-Henri-Vergleich oder wen würdet ihr euch lieber in euer Team wünschen gesehen. Und ich glaube sogar ich weiß nicht, ob das von Fantasy Premier League Account war, also etwas Offizielles und was Größeres und mit einem, ich weiß nicht, ob die Auswahlverfahren hatten, aber es waren extrem viele, die Haaland gesagt haben. Und ich habe mir gedacht, Freunde, bitte geht euch vergraben und kommt auch nie wieder zurück.
Warte mal, Haaland anstelle von Thierry Henry?
Hör mal auf jetzt. Henry, du kannst den nicht mal mit dem vergleichen. Also beim besten Willen.
Aber so gar nicht. So gar nicht.
Beim besten Willen. Henry würde alles zerfetzen hier jetzt aktuell. Dem wurde reingetreten ohne Ende. Du hast erstmal eine Blutgrätsche bekommen zum Hallo-Wach-Moment. Beim besten Willen, das war viel gegen All-Time-Greats. Gegen All-Time-Greats. Und die haben Angst vor dem gehabt. John Terry hat gesagt, ey, ich bin ja ordentliche Spieler, bla bla bla. Ich hatte nie Angst, aber wenn es gegen Arsenal ging, da konnte ich schon mal nicht gut schlafen. Beim besten Willen, meinst du, Saliba sagt, ja, Haaland kommt, ich habe ein bisschen so Kniezittern oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Der sagt, ja, mach ich den halt nochmal platt. Juckt mich doch nicht. Hör mal auf.
Wildes Statement.
Hör mal auf, Alter. Henri hat fast jedes Spiel im Schnitt ein Tor geschossen. Haaland lebt davon, dass das City-Team so geisteskrank ist und es einfach auch so lange keine richtige Konkurrenz gab, außer vielleicht mal kurz Liverpool ein bisschen und jetzt halt endlich auch mal Arsenal und dann ist auch Liverpool da aktuell, spielt jetzt, ja okay, wir müssen jetzt auch mal die Tabelle anschauen, ein Blick auf die Tabelle sagt, Spurs sind dank zwei Toren vor uns und dann darf man aber nicht vergessen, dass die Spurs bisher noch nicht gegen ein Top 6 außerhalb von uns gespielt haben. Und da haben wir wirklich, ja, wir haben ohne Party, ohne Nelly gespielt. Rice verletzt raus, Saka sein Fuß im Prinzip weg, der hat mit einem Fuß gespielt und so weiter und so fort. Also da hatten die auch ein bisschen Glück. So, wenn man jetzt sagt, ja, aber De Bruyne und Rodi hat nicht gespielt. Ja,
ach komm, Freunde, weißt Saka du, ob wir schon ohne.
Ja, wir haben letztes Jahr mit Holding spielen müssen. Hör mir auf.
Das ist so ein Witz. Also
Saka, Timber, hör mir auf. Labert mich nicht voll. Ist ganz einfach. Labert mich einfach nicht voll. Und Nelly ist auch erst zur zweiten Halbzeit gekommen. Also beim besten Willen, labert mich nicht voll. Die haben bisher einfach gegen den 17. Platz und 10 Männern in Luton gespielt, gegen 9 Liverpooler und wir wissen, dass es einfach ein geklautes Spiel war, gegen Sheffield mit 10 Mann und ja, zwei Toren nach der 98. oder ja, nach der 98. Minute, 20. Platz in Sheffield, 18. Platz Burnley, 19. Platz Bournemouth, 10. Platz Man United, stimmt, die habe ich ja auch vergessen, aber ja.
Ah, ja.
Und gegen Brentford hat man unentschieden gespielt. Und das sind einfach, das ist das leichteste Programm der ersten Spiele, was es war. Und ja, die haben noch nicht verloren, aber viel Spaß die nächsten Wochen.
Ja, das stimmt wohl. Also ich meine, die spielen guten Fußball mittlerweile, oder besseren Fußball, sagen wir mal so. Aber ja, wir mal sehen, wenn die gegen City spielen, wenn sie gegen Liverpool spielen, wenn die Brands vor Brighton und sowas alles kommen. Ja, ich meine, die haben jetzt auch nur ein Spiel der Woche.
Wenn die halt jetzt in Liverpool spielen, weil gegen Liverpool war es jetzt so, ja gut, wie gesagt, das war ein geklautes Spiel. Das war ein geklautes Spiel, nichts anderes.
Ja. Ich meine, der Vorteil für die ist halt gerade, dass sie auch nur ein Spiel in der Woche hatten. Das ist natürlich auch dann ganz gut, weil der Kader von denen ist nicht gut. Die haben eine gute Startaufstellung. Und jetzt fehlt auch noch Bissouma, glaube ich, für zwei Spiele oder so. Oder eins, weiß ich nicht.
Ein Spiel gelb-rot, ja. Ein Spiel.
Ja, deswegen, ja, mal gucken. Also, sobald da, glaube ich, sich einer von denen verletzt, sieht das ja auf jeden Fall ganz, ganz dunkel bei denen aus. Also, die haben da nicht so eine Kaderbreite, wie wir sie haben oder wie City sie hat oder wie sogar Chelsea sie hat mit ihren 500 Spielern. Aber ja, ich bin mal gespannt, was die nächsten Wochen auf jeden Fall bringen. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn diese Länderspielpause vorbei ist, aber dann steht ja schon gefühlt wieder die nächste Länderspielpause an.
Ja, aber danach bis März, also von November bis März sind wir dann erstmal eine Weile verschont.
Ja, so soll das auch sein.
Und danach bis, ja, danach sind ja erst, wenn die Turniere wieder losgehen. Wie gesagt, ich finde im Sommer voll cool, wenn eine Pause ist, gerne, hau rein, ist doch nice, ist doch schön. Aber ansonsten, das ist so nervig, Mann.
Es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Vor allem, weil es einfach unnötige Spiele sind, ne? So, vor allem diese Freundschaftsspiele oder diese Nations League, wo du einfach denkst, so, warum?
Es ist so sinnlos.
Klar, du musst natürlich auch Spieler.
Niemand checkt es. Ich check's bis heute nicht, was der Sinn ist. Ja, okay, die haben jetzt Nation League gewonnen. Sind
ja, aber es bringt nichts. Was bringt das?
Ich weiß, ich check das nicht. Ich habe mich auch wirklich geweigert, mich da wirklich so mit damit auseinanderzusetzen. Weil das interessiert mich nicht. Ich finde es auch jetzt voll geil, dass man jetzt für die, was ist das, nächste WM? Oder keine Ahnung welche, dass man das in 6 Ländern macht.
Ach, abartig. WM 2030.
Ja, also Infantino, ich weiß nicht, der hat ein riesen Spielproblem, glaube ich. Ich glaube, der ist spielsüchtig oder ich möchte es fast schon nicht sagen, aber vielleicht nach was anderem süchtig, was nicht wirklich legal ist, und damit meine ich keine Drogen. Und das kriegt er eben nur, indem er sich mit dem Teufel einlässt, weil beim besten Willen, das hat nichts mehr mit der WM zu tun. Also ist schön, dass das so viele dabei sind jetzt und sonst was, aber das nimmt einfach das Prestige weg. Wenn jetzt 6 Mannschaften von vornherein dabei sind, dann denke ich mir auch so, wenn ich Rumänien bin oder sowas, ja, Dicker, dann, ich möchte auch, 1905 sind wir gegründet worden, also warum haben wir dann zu unserem 100-Jährigen nicht sowas gemacht? Oder zu unserem 111-Jährigen wäre doch auch eine Idee.
Ja. Aber wohl bemerkt, es fehlt ja auch nur in, ich habe jetzt gerade die Länder vergessen, die auf jeden Fall die Länder, die in Südamerika sind, die haben ja nur ein Spiel, ne? Nur eins.
Ja, genau.
Was ist das für eine Logik, bitte?
Ich weiß es nicht.
Da haben 6 Mannschaften. 6 Mannschaften müssen extra nochmal reisen, nur für dieses eine Spiel, ja, was auch irgendwie den ganzen Leuten in diesem Land auch irgendwie voll unfair ist, finde ich. Du gibst in ein Spiel, ja toll, was soll ich mit diesem einen Spiel jetzt?
Nee, ich finde es dumm, Alter. Lass doch in einem Land machen, das ist doch viel geiler, das ist viel besseres. Das, keine Ahnung, von der Atmosphäre ist ganz leid. Ich weiß noch, als es hier in Deutschland war. Das war voll nice. Das war richtig, richtig nice.
Ja, das ist einfach beschissen. Also gib mir ein Land. Gib mir vielleicht maximal 2 Länder.
Nein,
ja?
Ein Land, fertig, aus. So war es schon. Also es sind immer so Sachen, ja, früh war alles besser. Ja, Dicker, nicht alles war früher besser. Aber sowas hat nichts mit Lebensqualität oder sonst was zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ja, früher haben wir 30 Kilometer zu unserer Schule laufen müssen. Ja, Dicker, jetzt gibt es halt Busse, damit man eben Zeit hat, um auch sein Leben zu leben und nicht seine Zeit damit verbringt, mir meinen Kopf kaputt zu machen mit, wie krass es früher war. Schön, dass du früher gelitten hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich will das nicht. Das hat ja nichts damit zu tun. Sondern schlicht und ergreifend, das war viel schöner einfach so. Du hast in einem Land alle dort und jeder kriegt was von dem Land auch mit, auch kulturell voll nice. Ey, ich habe Katar nicht ein Spiel angeschaut, aber mich hat es gefreut auch natürlich, dass mal ein arabisches Land sowas bekommt. Darauf haben die so lange gewartet. Ist doch für die dort bestimmt auch cool gewesen. Es ist ein sehr kleines Land. Und man hat die Fans gekauft und sonst was, aber keine Ahnung, für die Part, für die es cool war, war es bestimmt auch ganz nice.
Ja, also ich sag mal so,
warum nicht in Ägypten, warum nicht in Tunesien oder sonst was, wäre doch auch gegangen. Und da sind wirklich Fußballverrückte und das wäre bestimmt cooler geworden. Also wie dem auch sei, ich habe das nicht angeschaut, nicht weil ich irgendwie jetzt großartig wegen Politik oder sonst was, sondern weil ich gesagt habe, ich werde niemals ein Turnier anschauen oder Länderspielpause, wenn es mir die Saison raubt. Ich hasse das. Ich will das nicht haben. Das interessiert mich nicht. Voll cool, du bist stolz auf dein Land. Herzlichen Glückwunsch. Geil, nice, schön, ist doch gut. Aber lass mich damit in Ruhe. Also, was reden wir?
Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also wie gesagt, ich finde es auch einfach unfair den Ländern gegenüber, dass sie einfach nicht dieses alles aufsaugen können, sondern quasi nur so ein Bruchteil von dem, was es eigentlich ist. Weil so eine WM ist eigentlich schon sehr, sehr geil. Also für jedes Land, selbst wenn ein Land nicht dabei ist, du fieberst trotzdem mit, du bist dabei, du bist richtig drin. So. Und dann hast du dann das jetzt auf 6 Länder aufgeteilt oder auf mehrere Länder und dann, ja, was hat das eine Land? Was haben diese Länder davon? Ja, ein bisschen mehr Tourismus, okay, cool, aber auch nicht.
Aber nicht mal wirklich. Nicht mal wirklich, alte Schwede.
Deswegen.
Das ist kurz ein Auswärtsspiel und du nimmst da nichts mit. Du nimmst da absolut nichts mit. Ich weiß noch, wie hier irgendwelche, ich weiß schon gar nicht mehr, was waren das? Franzosen oder irgendwas waren da und keine Ahnung was. Und du hast alles Mögliche getroffen, dich mit denen unterhalten. Das war voll cool.
Ja, das war einfach, nice. Hammer. So. Und ich verstehe nicht, warum hat eigentlich England noch keine WM jetzt mal in letzter Zeit gemacht? Weil eine WM in England.
Weil es heißt, it's coming home und das kann ja nicht da bleiben, weil sonst it's staying home und das wäre ein bisschen kompliziert fürs Lied. So es geht wirklich ums Lied. Es muss nach Hause kommen.
Ich will auch einfach nur eine normale WM wieder haben, ey. Aber ja, gut.
Ja, das kriegen wir jetzt mit. Was ist jetzt? Jetzt ist EM erstmal, oder?
Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Darauf freue ich mich.
Ja. Ja.
Bin mal gespannt.
Bin ich auch gespannt.
Auch wenn es mit den Tickets ein bisschen komisch ist, aber gut.
Nihoma hat, glaube ich, gegen die Türkei bekommen, oder? Deutschland gegen Türkei. In
Berlin. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ja, genau.
Habe ich
das
richtig verstanden? Ja.
Ja, geiles Spiel. Stimmt. Also, das ist ein Heimspiel für beide.
Das ist doch geil. Ich finde, das ist ein geiles Spiel. Weil ich liebe es halt, wenn Fans halt richtig ausrasten und halt wirklich so, keine Ahnung, so richtig spürst, wie alle emotional bei dir sind und sonst, ist voll geil. Voll geil.
Ich gucke zwar keinen türkischen Fußball, aber türkische Fans sind einfach so Hammer.
Also ich schaue ab und zu gerne mal Beşiktaş-Spiele an und das ist schon geil, Mann. Das ist schon geil. Also die Fans dort, das kann man nicht haten. Und auch wenn ich ein bisschen türkisch verstehe ich sogar, so auch aus dem Kontext manchmal, aber wenn jetzt jemand kommentiert, dann kommentiert er schon auch so ein bisschen mehr mit Seele und das ist schon geil.
Ja, safe. Deswegen lieben wir die arabischen Kommentatoren, weil das...
Übel!
Das ist so geil.
Also ganz früher, sowas würde ich niemals in meinem ganzen Leben wieder machen, weil das ist illegal und ich wünsche niemandem, dass er sowas macht, weil Sky unfassbar gute Angebote hat und Amazon auch und alle anderen auch und man braucht nur 200 Euro, man kann dann auch sein Spiel sehen, das man an dem Tag sehen will. Ich würde es niemals sagen, dass jemand illegal streamen soll, sowas würde mir nicht im Traume einfallen. Aber früher hat man das gerne mal gemacht, weil man eben nicht die Möglichkeiten hatte, Premier League Spiele schauen zu können. Und ab und zu habe ich russische Kommentatoren gehabt oder polnische, die waren die langweiligsten der Welt, aber irgendwie war das witzig, weil die haben so monoton geredet. Kein Wort verstanden natürlich. Das war halt nur so, ja, Goal. Und das war unterhaltsam so fürs Ding. Aber am geilsten waren wirklich die Arabischen. Doch, die Arabischen. Die Arabischen waren die besten. Also mit Abstand. Ja, ich habe dann nur keine Ahnung was und dann, keine Ahnung. Es war einfach Action. Der hat schon an der Mittellinie schon angefangen auszurasten, weil 2, 3 Pässe aneinander gereiht worden sind. Das war einfach geil. Du hast richtig Bock gehabt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist der geilste Typ. Da gab es auch einen, vielleicht kennst du es noch von letztem Jahr, als wir gegen Bournemouth gespielt haben, einen arabischen Dude, der das kommentiert hat und der hat auch
gesagt,
keine Sorge, Arsenal-Fans, ihr seid jetzt 1-0 hinten, aber selbst wenn es 2-0 fällt, es wird dann wird es halt 3-2-Spiel und sonst was. Und dann siehst du, ich habe es von Anfang an gesagt, Arsenal ist eine große Mannschaft und blablabla. Und halt voll, also mit Untertitel dann, das war voll geil, Mann. Der hat es so passioniert cool einfach rübergebracht. Sowas bockt einfach. Das ist geil.
So muss es
so
auch sein.
Wie in der, so wie in der NBA, wenn die halt richtig Bock haben, dann bang! If you don't like that, you don't like NBA Basketball. Was heißt ja, das?
Geil. Genau das. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl. Ich meine, deutsche Kommentatoren, obwohl deutsche Kommentatoren sind gar nicht so schlecht manchmal.
Ja, aber das ist...
Frank Buschmann ist, mag ich, den Buschi.
Beim Basketball hab ich den gern. Da war der ja schon immer ganz
gut. Ja, stimmt voll.
Das hat schon. Ich weiß nicht, beim Fußball sind die immer so ein bisschen, ja, und aber immer noch ein bisschen zurückgehalten. So, rast doch mal aus. Ich meine, das ist auch nicht die deutsche Natur jetzt mal, das ist nicht böse gemeint. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht typisch, so sage ich jetzt einfach. Oder kennt man nicht so. Das kennt man halt ja von unseren Leuten eher, dass die dann halt natürlich over the top sind und ja, ist ja auch das nicht stimmt, schlimm, ja, um Gottes Willen. Nee. Aber ab und zu mal muss man also jetzt nichts gegen Schmiso persönlich oder so, aber ein paar Sachen, also war es kommentatorentechnisch. Oder wenn jetzt ein Bladen Petritsch dann da ist, der also manchmal weiß ich auch nicht, dass der mal Fußballer war, da sind so ein paar Aussagen, Jesus Christ, Mann.
Ja, nichts gegen euch, besser. Jungs.
Ja, ich würde schon machen. Lass mich, das wird unfassbar gut, aber dann brauchen wir noch einen Piepton so. Damit ich den ab und zu einsetzen kann, weil ich mich dann auch nicht zusammenreißen kann. Hm. Nee, aber Spaß beiseite, das ist doch alles wunderbar und schön. Und ja, alles in allem, dieses Spiel war extrem wichtig für unseren Kopf, für unser Punktekonto und vor allem für die Zukunft. Für die Zukunft macht es uns Tore auf. Leute werden uns immer mehr respektieren. Mehr Respekt bedeutet, die werden nervöser, wir werden selbstbewusster. Das hat auch Nelly gesagt. Nelly hat was ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, irgendwas, man hat ihm gesagt, ja, du bist ja the man und bla. Und dann so, I'm not the man, Team ist bla. Und er hat halt natürlich so, klar, das sind so Floskeln oder so, aber er hat sie halt auf seine Art gesagt und die kamen sehr ehrlich rüber, dass er eben nicht Dreh- und Angelpunkt ist und das eine Leistung des Teams war. Und nur weil er das Tor gemacht hat, heißt es nichts, sondern das Team ist das, was ausmacht. Wie alle hinter ihm stehen, wie der komplette Staff, der Trainer, Auswechselspieler, Starter, egal wer, an einem Strang ziehen. Und genau das ist es eben. Und ich glaube, durch diesen Sieg wird man noch mehr bekräftigt, diesen Kurs zu fahren. Und es hilft auch für die, sage ich jetzt mal, mit den Minuten vielleicht ein bisschen unzufrieden sind oder sich wünschen würden, öfters zu spielen, noch mehr Geduld aufzubringen, weil das ist ja genau das, was man will. Wenn man aber die Möglichkeit bekommt, um auszuhelfen, dann muss man da sein. Man kann nicht einfach nur so Mittelmaß bringen oder so, ja, war schon okay. Sondern man erwartet einfach, wenn du kommst, dann musst du direkt ballern. Und sowas, was Smith Rowe gemacht hat beim letzten Spiel, Nelson wird auch wieder reinkommen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir sind immer, also unsere Fans sind auch immer sehr, sehr reactionary. Also ist ganz, ganz schlimm, sobald einer ein gutes Spiel hat, ist er Pelé 2.0. Wenn er ein schlechtes Spiel hat, dann ist er Sabri. Und so bleibt es auf jeden Fall für immer und ewig. Wir müssen ihn jetzt sofort verkaufen, auch wenn das Transferfenster zu ist. Ja, ist ja immer das Gleiche. Bei uns gibt es entweder, wir sind Weltmeister oder wir steigen ab. Nichts dazwischen.
Ja, das stimmt wohl.
It's a beautiful thing, aber never change. Und das ist auch okay.
So. Oh, wenn ich einfach an die letzte Woche zurückdenke, ne? Wie ja, wir, ja, also, ja, mein ja, Gott, ja. Ey.
Gegen Lens, wir waren im Prinzip, haben wir gedacht, ja, okay, wir müssen uns auf zweite Liga oder Bayernliga einstellen, weil wir nicht nur absteigen, sondern auch das Land wechseln müssen.
Ey, das ist so verrückt gewesen. So am Boden zerstört gewesen. Ne?
Das, ja, aber das gehört doch das alles dazu. Das, ich meine, klar, das geht an mir auch nicht vorbei. Ich sag, wie es ist so. Ich reagiere dann auch manchen Sachen dumm. Aber wenn man dann einatmet und ausatmet, wenn man sich dann vorstellt, hey, das war erst das zweite Spiel.
Ja.
Ganz locker. Locker bleiben. Und ich glaube auch, man muss auch ehrlichkeitshalber zugeben, ich glaube auch, den Jungs war das City-Spiel schon im Kopf. Ich glaube wirklich, dass die sich dann irgendwo schon da gesehen haben. Und ich glaube auch eben mit der Saka-Verletzung, gerade bei Bukayo war das dann auch. Wobei die ersten 20 Minuten gegen Lens waren top. Also beim besten Willen. Und dann, dann hat man eben falsche Entscheidungen getroffen hinsichtlich von der Taktik. Und Lens hat es dann auch sehr gut gemacht zu Hause, muss man auch sagen. Mhm.
Ja.
Aber wie gesagt, halb so wild. Es juckt jetzt nicht mehr, wenn man daraus lernt, finde ich. ist auch gar nicht schlimm, wenn man dann auf die Schnauze fällt. Das gehört dazu, das gehört zum Leben dazu. Niederlagen formen auch Charakter und man darf sich davon nur nicht unterkriegen lassen. Erst dann wird es schlimm. Genauso wie, keine Ahnung, ich finde es auch, eben, deswegen würde ich auch sagen, so bei Fußballspielen dieses, oh ja, nur Teilnehmerurkunde, nein. So, du wirst davon geformt und es gibt dir was, wenn du auch deinem Kind das anständig erklärst. Aber das ist ja wieder was komplett anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt fange ich wieder an, weil ich das zu spät, ich habe Durst und keine Ahnung was. Aber ja, ich glaube, das war auf jeden Fall alles cool. Haben wir sonst noch was? Oder willst du noch abschließende Worte zum Spiel sagen?
Ja, zum Spiel nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall wieder sehr knusprige Community-Fragen, die wir dann auch später nochmal, glaube ich, auf Instagram selber stellen werden, damit wir mal eure Meinung dazu hören.
Ich mag das, ja. Ich feiere das voll, dass wirklich gute Fragen eigentlich immer kommen, wenn sie kommen. Und auch gute Bemerkungen, gutes Feedback. Wir freuen uns da wirklich darüber, wenn es euch gefällt und wenn ihr Spaß dran habt. Und ist geil. Ist doch, darum geht's. Ist doch schön.
Auf jeden Fall. So, dann wäre die erste Frage auf jeden Fall. Auf welcher Position seht ihr Havertz langfristig? Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe das ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wie ich das sehe, dass er geholt wurde. Vielleicht, oder zumindest, dass es eine Option ist. Aber auf Dauer, wir sind ja auch so ein bisschen auf dem Transfermarkt anscheinend tätig. Toni ist eine konkrete Anfrage und dann fragt man sich, okay, was passiert denn da? Es geht auf jeden Fall um die Stürmerposition und vom Banger auch innerhalb des Strafraums. Ich glaube, Havertz hat Qualitäten, um dort zu spielen, nur er muss da noch ein bisschen entfesselter wirken. Vielleicht würde ein Toni helfen, erstens, damit er von ihm auch irgendwo lernt. Zweitens, dass er auch Konkurrenz hat, weil bald sehen wir noch einen zweiten Hund und Win wird auch in Kone Konkurrenz haben beim gestreichelt werden, so wie Arteta das ja möchte. Deswegen, ich glaube, dass Havertz öfters jetzt vorne spielen wird. Das haben wir, wenn es war, hat es gar nicht schlecht geklappt, muss ich sagen. Das wird ihm auch ein bisschen mehr Confidence geben, wenn er dann auch mal trifft. Der Assist war auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Schwierig. Also ich glaube, dass er mehr nach vorne gehen wird. Vor allem, wenn jetzt Party da ist, dann können wir von Rice Party. Ich glaube, das wird so eine Doppel-Sechs-lastige Sache, aber mit Rice mehr Drang nach vorne. So ungefähr so ein bisschen, wie es auch mit Jorginho war. Vielleicht. Keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Deswegen sage ich auch immer, wir sind schon aus einem City-ähnlichen Gefilde, also wenn wir Spielstile miteinander vergleichen, wir machen auf jeden Fall kein Dice-Ball oder sowas, aber wir haben schon unsere eigene Identität, wir haben auch jetzt, wie wir gespielt haben und City entschlüsselt haben, das ist schon was Eigenes und ich glaube, Havertz wird mehr nach vorne gehen. Ich glaube, auf Dauer wird kein Platz mehr für Eddie sein. Ich glaube, Eddie ist der Nächste, der verkauft wird, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn man Toni holt, dann kann das ja kaum anders sein. Also oder man verkauft Jesus, aber das wäre absoluter Schwachsinn. Weil Jesus kannst du auf rechts schön spielen lassen als Ersatz, außer du holst jetzt nochmal was anderes auf rechts. Oder du lässt Nelson auf rechts. Ich verstehe nicht, warum man Nelson nicht auf rechts mal spielen lässt. Yes. Weil der hat wirklich gegen Forest zum Beispiel letztes Jahr einen Top-Job gemacht, als Bukayo ausgewechselt werden musste. Und auch so, ich weiß nicht, ich finde ihn von rechts viel besser als von links. Aber
ja, es ist irgendwie komisch, dass Arteta dem nicht so die Chance gibt, aber ja.
Wie siehst du Havertz?
Boah, tatsächlich. Also das ist echt schwierig. Ich hätte auch gesagt, Stürmer, so falsche Neunmäßig, aber diese Toni-Gerüchte, generell diese Stürmer-Gerüchte, die wir da haben, lassen irgendwie darauf schließen, dass es vielleicht doch nicht so sein wird. Und ich könnte mir den aber auch auf Ødegaards Position gut vorstellen. Da so in Rotation mit Ødegaard halt. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig, weil wir haben den als Achter eigentlich geholt. So, und ich glaube, das wird auch seine Position sein, weil ich mir auch irgendwie nicht hundertprozentig sicher bin, was mit Partey nächste Saison passiert. Ob wir den vielleicht schon verkaufen oder ob wir dann noch eine Saison quasi mit dem weiterspielen, das weiß ich jetzt nicht. Ist auch ein interessantes Thema. Aber ich vermute mal, dass Havertz dann doch eher im Mittelfeld angesiedelt sein wird. Also so als Achter, Zehner und dann gelegentlich mal im Sturm. Ist aber echt schwierig. Also, wie gesagt, er kann auch theoretisch ja alles spielen. Das ist halt das Ding auch.
Ja, seine stärkere Seite ist eigentlich sogar die rechte, wenn wir jetzt mal auf die Vergangenheit zurückschauen, sei es ja. Leverkusen oder Chelsea. Also, wenn dann da er auch die besseren Spiele immer hinter der Spitze gemacht, aber dann halt von rechts. Deswegen schwierig. Ich glaube, dass er eigentlich, wie gesagt, ursprünglich an diese Position so vielleicht langsam heranwachsen hätte sollen. Aber dann eben durch die Verletzungsplagen reingeworfen wurde. Vielleicht. Wer weiß. Aber es wäre auf jeden Fall eine Idee.
Ich bin echt gespannt. Dann haben wir die nächste Frage. Auch sehr interessant. Auf welchen Positionen seht ihr noch Optimierungsbedarf im Winter, / Sommer nächste Saison? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Und im Prinzip, wenn Timber zurückkommt, bin ich defensiv eigentlich zufrieden, außer da kommt noch ein gewisser Mensch mit, der sich anhört wie Diamant. Der wäre natürlich auch nicht schlecht.
Ja.
So zur Versicherung hinten. Aber defensiv, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, je nachdem, was man noch so vorhat. Im Mittelfeld, wie du es gesagt hast, kommt ganz drauf an, was man mit Rice macht. Jorginho wird auf Dauer nicht mehr wirklich spielen. Patino kommt Elneny, zurück.
Ja.
Elneny ist halt for the vibes. Ja. Und Patino kommt ja zurück. Und ich glaube, er hat schon auch irgendwo Zukunft bei uns. Gerade im Mittelfeld, da geht einiges. Meiner Meinung nach. Mal sehen, was mit Fabio auch passiert. Mal sehen, wo man Havertz ansiedeln wird. Falls es sowas wie eine feste Position für ihn geben wird. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass er so ein bisschen ein Chamäleon sein soll. Er hat diese Chamäleon-Position. Und
du hast ja auch Smith Rowe.
Genau, den haben wir auch noch. Aber falls man tatsächlich nicht ganz so zufrieden ist mit der rechten Außen, also rechts außen, so am Flügel, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwas holt, weil ich glaube, da hat man auch ein bisschen probiert, dass man nicht nur Konkurrenz hat, sondern auch mal einen Ersatz, vielleicht sogar tatsächlich, dass man auch Saka qualitativ auch gut ersetzen kann. Deswegen sind ja auch immer wieder diese Netto von den Wolves die Gerüchte am Dampfen gewesen. Auch schon im Sommer, jetzt wieder und auch schon vor einem Jahr noch was dann davor. Also das war immer wieder so ein Ding. Er ist ja auch Arsenal-Fan. Da waren auf jeden Fall immer so, Gerüchte halt. Er wäre auf jeden Fall top. Er hat eine sehr gute Entwicklung. Problematisch an der Sache ist, er ist eben auch verletzungsanfällig. Nicht verletzt ist er ein Top-Spieler. Top-Spieler. Ja. Und würde so gut reinpassen. Aber verletzt nutzt er uns leider nicht viel.
Ja, das stimmt wohl.
Ja. Aber ansonsten, ich glaube im Sturm, also später, also auf jeden Fall, ich würde am liebsten natürlich, dass Eddie ein bisschen mehr Profil reinbringt, ein bisschen mehr als dem starken Spiel innerhalb vom 16er. Ich brauche mehr von dem. Und leider Gottes merkt man auch wirklich die Körpergröße. Wir brauchen jemanden, der hohe Flanken auch so im Luftzweikampf verwerten kann. Deswegen sowas wie ein Toni wäre schon geil.
Ich meine aber, Toni ist nicht unbedingt größer, ne?
Der ist 1,88, 87, der ist...
Nee, 80. Der ist ja nicht, glaube ich, so groß.
Das hatten wir schon mal und ich hab's dir gesagt, dass der so groß ist. Und ich hatte recht. Wollen wir jetzt schon wieder... Ich hab's dir gesagt, dass der... Das haben wir vor 15...
Warte, ich guck jetzt sogar nach.
Da, ja, dann sagst du mir wieder, dass er 1,69 ist und dann sage ich dir, du bist auf der falschen Homepage gelandet und
warte,
du
okay,
bist
im
Inkognito-Modus.
1,85.
1,87 habe ich, ja, ist ja auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall groß genug,
um okay.
Kopfbälle, um Kopfbälle auch reinzumachen. Und er ist halt körperlich wirklich, also er ist schon eine Präsenz. Er ist auch schnell. Ich habe jetzt dieses Freundschaftsspiel gesehen. Da hat man gemerkt, dass er ein bisschen aus der Puste ist. Und ich glaube auch körperlich nicht ganz so fit. Mhm, aber ja. Ich habe, wie gesagt, nur gesehen, wie er das Tor gemacht hat. Er hat ihn wunderschön mitgenommen. Ja, also ihm wünsche ich wirklich alles Gute. Ich sage, wie es ist. Er ist auf jeden Fall richtig ekelhaft behandelt worden. Das hatten wir auch. Also wer sich die ganze Tony-Drama-Sache geben will, wir haben vor ein paar Folgen auch darüber ausführlich geredet. Ja. Also Tony würde ich mir irgendwie schon wünschen, ich sag wie es ist. Ich glaube, der hätte auch übel Bock und der würde auch super reinpassen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber was sagst du? Was hätten Sie denn gerne? Oder wo siehst du Bedarf?
Also Abwehr ist auf jeden Fall so, wie sie jetzt gerade ist. Wenn Timber wieder zurück ist, perfekt. Also da brauchst du, glaube ich, nicht unbedingt irgendwas machen. Würde ich mal so... Nee, da brauchst du nichts machen. Da brauchst du nichts machen. Außer wenn vielleicht jemand gehen sollte... Weiß ich nicht, so ein Tommy vielleicht, aber da muss vielleicht 1:1 ersetzen oder sowas, aber ansonsten wird da nichts sein, was man in der Abwehr unbedingt machen muss. Dann im Mittelfeld, ja, Jorginho hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag noch geht. Ich glaube, um ein Jahr verlängert. Dann Elneny, gut, die beiden spielen jetzt, also Elneny spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle. Jorginho wird wahrscheinlich dann auch vielleicht nächstes Jahr gehen oder spätestens übernächstes Jahr. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon einen relativ guten Ersatz mit Patino. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, echt gut ins System passen. Und dann ist eigentlich nur noch vorne halt die Sache, wen du da holen würdest für rechts. Weil das Ding ist, du hast auch Nelson und du hast ihm extra diesen Vertrag gegeben und dann holst du so ein Netto, ja, ist zwar mega cool und sowas, aber gibt halt auch irgendwie ein komisches Zeichen für Nelson einfach auch, aber gut, ich glaube, es geht jetzt nicht um Sympathien irgendwie, wenn man in diesem Level angelangt ist.
Deswegen. Vor allem das Ding ist, du, wenn du auch Spiele verlängerst, gerade junge Spieler, dann erhältst du auch deren Marktwert. Ja,
ja, weil, das stimmt, weil wohl.
Du, dann hast du auch noch mal ein bisschen mehr Spielraum, falls du ihn tatsächlich verkaufen willst.
Ja.
Und gerade bei einem Eddie und bei einem Nelson, wir haben nichts für die ausgegeben. Das sind beides Hail-End-Produkte. Deswegen, den Profit, den wir bei Transfersummen technisch machen, ist Plus.
Das stimmt wohl, ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, also Eddie würde bei so einem Brighton oder bei so einem Mitclub auf jeden Fall
würde der abgehen, denke ich.
Safe. Der würde abgehen. Auf diesem Level, was die brauchen, da wäre der top, meiner Meinung nach.
Ich glaube, Palace wäre für den echt mega gut.
Palace,
weil die haben da vorne nichts. Nichts haben die da vorne.
Und Palace wäre auf jeden Fall eine Idee.
Der würde da so reinpassen. Aber ja, ansonsten, Tony wäre natürlich echt mega nice im Winter, wenn wir den bekommen könnten. Ansonsten halt im Sommer dann nochmal nachschauen. Und im Sommer, also das Ding ist, im Sommer ist natürlich dann auch schon wieder ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr.
Und man muss auch schauen, wie sich da was sich da entwickelt, was auch verletzungstechnisch los ist.
Genau.
Was ist dies,
und
was ist das? Wieder neu vor und so weiter.
Ja, also mein Traumtransfer im Sturm wäre, glaube ich, Osimhen. Naja, Mbappé, nee. Mal gucken, was da mit dem wieder passiert, ob der sich Osimhen. Osimhen wäre auf jeden Fall meiner.
Ossi wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Der bringt ja auf jeden Fall auch Größe mit, Geschwindigkeit. Ich wünschte, er wäre noch ein bisschen ballkontrollstärker und was Pässe angeht, nochmal so. Also so ein Remix aus Toni und Ossi hätte ich gern. Das wäre geil.
Ja, aber davon gibt es, glaube ich, gefühlt
keinen. Klar, natürlich sind dann so Leute wie Ferguson immer im Gespräch, aber ich glaube trotzdem, dass der noch ein bisschen zu jung ist. Also physis-technisch klar,
der ist, da ist physisch schon Brady, auf jeden Fall da.
Jetzt schon, und der wird noch stärker. Ich meine, der ist 18, alter Schwede. Und der
das
wird,
ist so krass.
Wenn man den jetzt schon haben will, der würde nicht unter 130 gehen, sage ich mal. Wenn er jetzt noch wieder anfängt zu treffen, dann wird er nicht unter 130 gehen. Und keine Ahnung, wenn er so seine 15 Tore macht, keine Chance. Keine Chance, dass du den für unter 130 kriegst.
Das also die Premier League hat schon echt geile Stürmer.
Du weißt ja, wie Brighton sind. Brighton sind komplette Schlawiner. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, De Zerbi, alle Ehre und sowas, aber wir hatten das vor ein paar Jahren auch schon mit Southampton. Und das ist ganz, ganz ähnlich. Die haben auch Europa League gespielt. Mhm. Die haben ganz, ganz viele von Mané, von Van Dijk und wie sie alle heißen. Dann Liverpool war damals so quasi, Feeder. Die waren der Feeder von Liverpool. Ja. Brighton ist jetzt, keine Ahnung, von allen.
Von
bisschen,
allen irgendwie.
Von allen ein bisschen. So ein bisschen von uns, ein bisschen von Chelsea. Aber ich glaube, von Chelsea noch mal ein bisschen mehr. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange sowas gut geht. Weil du kannst Talente holen. Und die machen das hervorragend aktuell. Also
ja,
nur auf Dauer ist halt schwierig, was anständig Großes aufzubauen. Wenn du nicht auch mal so eine konstante Stabilität hast, deswegen ist es eigentlich auch geil bei uns, weil du lässt dann die Leute auch schön miteinander wachsen. Und dann spielst du auch automatisch besser, weil Rice hat dazu gepasst, als wäre er schon immer da gewesen.
Mhm.
Und Timber genauso. Und genau das brauchst du dann. Du brauchst dann wirklich nur noch so Leute, die niveautechnisch genau da sind, wo du sie haben willst und du auch selber bist und sein willst.
Ja.
Und der Rest muss schön gedeihen und wachsen und auf fruchtbaren Boden treffen. Deswegen, gerade mit diesem jungen Chor, das super, das war alles so schlau gemacht. Jetzt muss man das nur in bare Münze umwandeln und mal schauen, was noch die Saison so vor sich hat. Es ist ein Prozess. Wir sind, keine Ahnung, Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Der Apfel fällt nicht weiß vom Stamm. Der frühe Vogel fängt den Wurm und alle Phrasendreschereien aller Zeiten jetzt in einem Satz sich vorstellen, aber er wird schon.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was erstmal diese Saison bringt und die nächsten zwei Jahre, sagen wir die nächsten zwei Jahre so bringt. Vor allem für die Entwicklung. Ich glaube, da sind auch die meisten, obwohl da sind die meisten immer noch nicht in ihrer Peak. Über so was
das ist so geisteskrank, Mann. Die sind alle so scheiße jung, aber wir kennen so die krass. Halt schon so lange, weil die halt, weiß nicht, und genau das meine ich eben. Wenn du zu oft dieses, okay, wir haben jetzt hier einen jungen 19-Jährigen, geil, wir können den für 120 verkaufen. Wir haben hier einen jungen 20-Jährigen, geil, wir können den für 150 verkaufen. Okay, wen holst du aber dann für das Geld? Dann hast du das Geld da, aber wen holst du für das Geld? Für das Geld, also dass du dieses hohe Niveau Geld, sage ich mal, ausgibst. So einen
kannst
Rice
du rein theoretisch nicht.
Da kommt keiner. Für das Geld holt man sich einen Rice, also einen krassen Spieler, aber der kommt halt nicht zu so einem Brighton. Du hast das Geld. Ja. Du könntest dir sogar einen Mbappé leisten, aber der kommt nicht zu Brighton.
Vor allem dann verteilst du das ganze Geld, was du da hast, verteilst dann auf mehrere Spieler und bist
genau,
halt quasi
klein,
wieder am selben Punkt.
Genau das. So, das ist cool, erwirtschaftet und alles Mögliche, aber für den wirklich großen Clou, da fehlt es einfach. Und das sehen wir jetzt auch in dieser Saison schon. Brighton bekommt schon auch gut auf den Sack.
Ja, aber ich denke mal, die packen das. Also die werden, glaube ich, wieder
schauen wir mal.
Unter Platz 10, denke ich.
Schauen wir mal, in drei Jahren steigen die wieder ab.
Meinst du?
Ja.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also,
das ist jetzt,
ich meine, kann
alles
passieren.
Okay,
ne,
vielleicht nicht drei, aber komm, vier oder fünf.
Obwohl, ich meine, bei Leicester war das genau,
Was war mit Southampton? Wie gesagt, also Leute, klar, aber auf dem Level war das. Nein, bei Southampton, nein, doch, genau so. Die waren, keine Ahnung wie, hatten dann ein schönes Spielsystem und so weiter und so fort, hatten unfassbar viele talentierte Junge und dann tschüss.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer auf den richtigen Trainer an, weil der Serbi ist auf jeden Fall schon krass. Und ich glaube, der bleibt noch
wird er auf
ein Jahr, vielleicht maximal zwei und dann geht der wieder weiter.
Eben, Der bleibt noch ein Jahr, maximal zwei. Und dann kommt wieder neuer Trainer, wieder neues System, wieder die jungen Spieler, die sich vielleicht das Jahr davor festgesetzt haben, wollen dann aber endlich mal was Größeres. Ich glaube, dass Leute auch da bleiben würden, wenn man wenigstens um die Top 4 spielen würde. Aber das ist da keine Chance.
Das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig.
Keine Chance.
Da fehlt denn auch so das Geld dazu, um quasi den Kader so zu verstärken, dass du halt mit diesen jungen Talenten, die du hast.
Genau, es fehlt diese Spieler, die für das Geld von Großen gekauft werden. Diese Unterschiedsspieler, diese Top 4, Top 2, Top 1 Spieler. So, wie gesagt, du könntest dir wahrscheinlich jetzt ein Mbappé leisten, nur kommt ein Mbappé nicht.
Ja, das stimmt wohl.
Weil er hoffentlich irgendwann mal zu Arsenal kommt. Was machst du mit 25 noch bei PSG in dieser
Was ist das denn für eine Liga?
Come on, 25, einer der besten Spieler auf der Welt. Was willst du da?
No die offense. Letzten drei Jahre waren aber auch, also clubtechnisch waren die letzten drei Jahre auch ein Witz bei dem, ne? So, also der hätte schon locker 3-4 Mal wechseln können. Aber nein, irgendwie, ich weiß auch nicht, was denn da so hält. Natürlich, okay, wir wissen schon, was den da hält, aber ja, come on, es wird mal langsam Zeit. Also, wenn man sich als den besten Spieler der Welt bezeichnen will, sollte man dann, glaube ich, also man sollte nicht um die Premier League spielen, aber
man
PSG
soll,
ist jetzt nicht, PSG bisschen, ist jetzt nicht das.
Sollte man schon auch Premier League mal spielen.
Ja, also, aber ich glaube, also,
ja, ich kann weiß, auch zu Messi war gehen, nicht, ne? aber trotzdem, Dicker, auch, ich weiß nicht, dass das halte ich dem trotzdem immer noch vor. Ja, okay, ey, brauchen wir nicht reden, einer krassesten Spieler aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber trotzdem warst du nicht in der Premier League. Und in der Premier League, auch wenn ihr immer sagt, so, ja, okay, aber in der Champions League hatte die englischen Teams auseinandergenommen. Ja, schön, aber du hast auch noch niemals so einen auf die Stollen von einem fucking, keine Ahnung, irgendeinem Grobmotoriker halt bekommen.
Cold Monday Night
ja,
in so, Burnley.
Burnley in Sun, ja. Aber Burnley zu Brexit-Zeiten noch.
Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Eben, ja, eben. Mal gucken. Bin mal gespannt, was im Sommer. Also im Sommer wird wahrscheinlich wieder viel passieren, weil ja auch die EM ist. Deswegen,
ja.
Da wird das Karussell sich wieder drehen.
Yes, gut. Dann würde ich sagen,
so,
haben wir noch was?
Nee, ansonsten haben wir noch so ein paar Kommentare. Wie zum Beispiel, so macht sogar die Arbeit am Montag Spaß.
Ja, Mann.
Nach dem Sieg.
Hat er recht.
Dann haben wir noch von Emilia das erste Mal die Saison ohne Gegentor im Emirates und das auch noch gegen City.
Das stimmt.
Das ist echt krass. Ja,
Nicht schlecht. Aber es liegt an unserer Defensive. Es tut mir leid. Also ja. Unsere Defensive war 1-1. Fertig aus. Ja.
Dann haben wir noch pure Vorfreude auf die kommenden Spiele und Fokus auf Chelsea. Und dann natürlich dein Lieblingssatz, die Länderspielpause, völlig unnötig.
My man, wer auch immer das war, du bist der Beste. Wir sind jetzt Freunde.
Dann haben wir noch, was haben wir noch? Ah, wie zur Hölle ist Kovacic gestern nicht vom Platz geflogen, ist einfach schon wieder ein Skandal. Ja.
Ja, ja, wie gesagt, Oliver hat Mob-Ties in den Emiraten.
Und mit Drake. Es muss auf jeden Fall besser werden. Also es muss besser werden. Ich weiß nicht, wie
solange
wir es schaffen wollen, aber es muss besser werden, weil
Teams,
das kann nicht so weitergehen.
Solange Teams sich nicht dagegen aktiv gemeinsam gegen die stellen, wird nichts passieren.
Wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man das im Stadion zeigt, weil dann kannst du auch wenigstens was machen, dann könntest du auch quasi boykottieren und sagen, nö, wir spielen nicht weiter.
Ja,
weil so musst du halt irgendwie hoffen.
Schön, ja. Wie sagt man, ein gepflegter Platzsturm auf den Skiern. Nein, Gott sei Dank, Spaß, hallo, sowas will ich niemandem wünschen. Doch, doch, nein, Spaß. Kein Spaß. Hallo, sorry, neben mir ist gerade irgend so ein Typ, der sagt immer Sachen rein. Tu ich nicht. Und das ist halt. Ja, nein, aber so, mal im Ernst, kann nicht sein, dass das wirklich so unfähig gepfiffen wird. Das ist wirklich bestialisch.
Es wirkt ja auch mittlerweile so, als wäre es Absicht, ne?
Es ist Inkompetenz, also es ist komplette Inkompetenz. Vielleicht ist von manchen tatsächlich Absicht, aber wir haben bei diesem, wir haben die Audio vom Spurs-Liverpool-Spiel bekommen. Und was wir da gehört haben, ist einfach pure Inkompetenz und ja. Missverständnisse. Das, also es geht, also schlimmer geht es eigentlich nicht. Wie gesagt, es liegt nicht an der VAR-Sache, es liegt an den Leuten, die das benutzen. Das genau, im Prinzip ist es auch so wie mit Knarren. Keine Waffe der Welt.
Leider war.
Keine Waffe der Welt ist gefährlich für den Menschen. Nur mit dem Menschen, der eine Waffe in der Hand hält, der ist gefährlich. So.
Das war jetzt auch mal like deep. Ja, das war echt deep.
So. Brr, brr, bo, bo und so weiter. Ja. Gut, sonst noch irgendwas?
Das war's tatsächlich. Wir werden auf jeden Fall die kommen zwei interessanten Fragen werden wir auf jeden Fall nochmal posten und dann würden wir gerne mal eure Meinung dazu hören und mal gucken, was wir euch in der Länderspielpause bringen. Bestimmt irgendwas Interessantes.
Ja, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Ich werde noch nichts verraten, aber am Sonntag nehmen wir eine sehr spezielle Folge auf, über die ich absolut nichts sagen will, aber es hat etwas mit, boah, was kann ich da sagen? Es hat auf jeden Fall etwas mit was Krassem zu tun.
Aber sehr krass. Sehr, sehr
krass. Übel krass. Wer nicht einschaltet, ist selber schuld und verpasst wahrscheinlich den Sinn des Lebens, der da aufgeklärt wird.
Ja,
aber safe. Ist absolut selber schuld. Und am Donnerstag haben wir eine Mitteilung für euch. Die werdet ihr
Special
aber,
Announcement.
Bekommt ihr am Donnerstag und zwar was auf Insta wird es was geben, auf Twitter wird es was geben und wir werden auch noch im Podcast darüber reden und eventuell jemand Speziellen auch noch dabei haben und ich wollte jetzt ganz lange machen.
Wer könnte das wohl sein?
Es ist nicht Michael Jordan. Der hat keine Zeit. Der ist sehr beschäftigt mit Golfspielen. Ich werde auf jeden Fall noch Golf anfangen, damit wir auch zusammenspielen können. Weil wir sind ansonsten wirklich ganz dicke UNO-Partner. Da zocke ich Michael Jordan immer ab und dann ist er immer sehr beleidigt, trinkt sein Champagner und ist dann ein bisschen besoffen und sagt mir, dass er 1-gegen-1 Basketball gegen mich will und ich sage ihm nein. Erst wenn er
diese doch verlieren.
Erst wenn er diese Hennessy-Flasche auf Ex runtertrinkt, dann können wir das machen. Und ich eine Testospritze bekomme. Dann, und eine Wachstumshormone von Messi. Dann können wir das machen.
Dann wäre es auch vielleicht ein bisschen fair.
Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich unfair für ihn. Gut, Freunde der aufgehenden Sonne, ich würde sagen, wir verabschieden uns hiermit. Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken für euch, mit euch durch diese Fragen quatschen zu können. Es sind immer wirklich sehr, sehr spannende Sachen und da kann man sich auf jeden Fall gerne Gedanken drüber machen. Ich habe heute auf jeden Fall mein Reimfestival. Universal ruft an. Ich werde auflegen, wie DJs. So, Burns, sonst noch irgendwas?
Nee, aber ansonsten wie immer, schön kommentieren, schön teilen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Gut, in diesem Sinne, tschüss, macht es gut.
Peace out.
Ah ja, und falls ihr noch nicht...